Audio Now.
Hallo, ich bin Yvonne Adamek, Redakteurin bei der Zeitschrift Hügge. Hügge, das ist ein Magazin über das Glück, das Leben mit anderen zu teilen. In Hügge geht es um Freude, Kochen, Wohnen und Natur. Wenn du Hügge liest, erlebst du, wie viel positive Energie wir zusammen entwickeln können. Du bekommst Inspiration, wie du mit deiner Familie, Freunden und in der Gesellschaft etwas Gutes bewegen kannst. Und du erlebst, wie glücklich das alles macht. In Hügge stecken aber auch viele ganz praktische Ideen zum Nachmachen. Bastelanleitungen zum Beispiel oder Rezepte, schöne Deko für zu Hause und auch Gartentipps. Besonders am Herzen liegt uns aber auch die Natur. Deshalb findest du in Hügge zusätzlich viele kluge Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit und wie wir in der Natur Energie tanken können. In jeder Ausgabe lassen wir uns außerdem immer etwas ganz Besonderes für dich einfallen. Ein Büchlein mit Rezepten oder Nachhaltigkeitstipps für zu Hause zum Beispiel oder einfach eine schöne Illustration zum Herausnehmen und Aufhängen. Hügge lesen macht einfach glücklich. Du als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts kannst dir jetzt exklusiv 3 Probehefte für den Preis von 2 bestellen. Also für 11 statt 16,50 Euro. Geh einfach auf die Webseite www.hügge-magazin.de/idee und bestelle deine Hügge-Hefte am besten gleich noch heute. Ich wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich auch beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Ideen für eine bessere Welt, dem Podcast der Zeitschrift Hügge. Mein Name ist Yvonne Adamek und ich möchte heute über Kinder reden, die ihre Angehörigen pflegen. Das klingt jetzt erstmal total absurd, weil das irgendwie ja in der Lebensrealität von den meisten von uns gar nicht vorkommt. Ich dachte, also mir war das auch ganz lange Zeit gar nicht bewusst, bis ich einmal in einem Wartezimmer eine Reportage über Young Helping Hands in die Hände bekommen habe. Das ist eine Initiative aus ehemals Pflegenden, die sich dafür einsetzt, Kinder, die ihre Angehörigen pflegen, sichtbarer zu machen und da auch eine Anlaufstelle zu sein. Und ich würde zu dem Thema einfach gerne mehr erfahren, habe ich mir gedacht. Und deshalb habe ich mir Julika Stich eingeladen, die diese Initiative gegründet hat. Stimmt das, Julika?
Ja, das stimmt. Hallo, genau. Yvonne.
Also hallo, Julika. Erstmal, genau. Schön, dass du da bist und die uns da heute überhalten können.
Ja, ich freue mich auch.
Genau.
Danke.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich so einen Artikel gelesen hatte. Und in dem Artikel stand auch eine ganz, ja, spannend ist vielleicht jetzt gerade das falsche Wort, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Also eine Studie, die KIFAM-Studie, die im Auftrag des Gesundheitsministeriums angefertigt wurde. Und die besagt, dass offiziell 480.000 Kinder und Jugendliche, also so zwischen 10 und 17 oder ich weiß nicht, wie es da
im Alter von 10 bis 17 Jahren.
Ja, von 10 bis 17,
genau.
Zu Hause einen Angehörigen pflegen. Und das sind so im Schnitt 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse.
Ja, genau.
Ich fand das eine unfassbar Riesenzahl.
Ja.
Kannst du dazu vielleicht so ein bisschen was aus deinem Erfahrungsschatz sagen?
Ja, 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse geht man davon aus, im Alter von 10 bis 17 Jahren, die ihre kranken Angehörigen zu Hause versorgen, sich teilweise auch rund um die Uhr um die Eltern kümmern. Ne? Also wenn man rund um die Uhr ist natürlich, wenn die Kinder in die Schule gehen, hört die Sorge da nicht mit auf. Ne? Und genau.
Genau, also was ich mich jetzt gefragt habe, ist, wie kommt das eigentlich dazu? Also weil wir haben ja theoretisch auch die Möglichkeiten für Pflegedienste, die ja, also ich muss jetzt meinetwegen zum Beispiel an meinen Opa denken, als der alt und krank geworden ist und meine Oma diese Pflege alleine körperlich gar nicht leisten konnte.
Ja, okay.
Und meine Mutter und ihre Schwester, die waren da schon lange erwachsen, da war ich ja auch schon auf der Welt, die hatten einfach keine Zeit, weil die berufstätig waren. Also dann kam jemand, hat die Pflegestufe beurteilt und es war eigentlich relativ häufig jemand da. So. Man hat so das Gefühl, eigentlich sind wir doch ganz gut abgesichert, aber das ist natürlich aus einem Blick von außen. Wie kann das denn in so einem System wie unserem überhaupt dazu kommen, dass halt wirklich ja kleine Kinder, ich meine 10, das ist ja gar nichts, wenn ich meine Kinder bedenke, also die sind fast 10, der Große. Wie kann das sein, dass so einem kleinen Kind so eine Riesenaufgabe da eigentlich aufgebürdet wird, ohne dass da irgendwie jemand interveniert?
Ja, ja. Also wir gehen ja davon aus, dass auch oft ein Pflegedienst ins Haus kommt, aber der deckt ja nicht die rund um die Uhr-Betreuung ab, ne? Und für viele ist natürlich auch die Hemmschwelle, sich wirklich Hilfe von außerhalb zu holen, in das Familiensystem einzugreifen und ohne das jetzt bewertend zu sagen, aber da ist, glaube ich, eine große Hemmschwelle einfach.
Wenn wir jetzt so von Pflege sprechen, wovon sprechen wir eigentlich ganz genau? Ja. Also ist es dann wirklich so ganz intensiv, wie man sich das jetzt meinetwegen vorstellt, in einem Pflegeheim, dass die Kinder dann ihren Eltern auch bei täglichen Dingen wie Waschen, Toilettengang oder irgendwie sowas helfen müssen? Oder schließt es jetzt auch die emotionale Pflege mit ein, dass sich kümmern?
Ja, wir sprechen von der körperlichen Pflege natürlich, aber auch die emotionale Pflege. Einfach Trost bringen und ja, ich meine, wir kennen das alle selber aus unserer Initiative. Wir sind ja alle betroffen oder ehemals betroffen. Bei meiner Mutter war es so, dass ich auch oft einfach, wenn sie traurig war, sie getröstet habe. Ne? Ja.
Wenn du von deiner Mutter sprichst, was musstest du da machen?
Ja,
also und wie alt warst du, als du dich um deine Mutter mitgekümmert hast?
Also meine Mutter hat die Diagnose bekommen, MS, da war ich 2 Jahre alt. Und angefangen, so im Rückblick, habe ich ungefähr mit 7 Jahren mit so kleinen Tätigkeiten, also dass ich geschaut habe, dass sie sich von einem Brett aufs nächste in den Rollstuhl setzt. Und das mag jetzt vielleicht erstmal von außen, ja, okay, ich stehe dabei. Aber für mich war das schon so ein, ich muss aufpassen, dass sie nicht fällt. Und wenn sie fällt, habe ich die Verantwortung. Ne? Und damit fing das eigentlich schon an. Und dann so mit 10 Jahren, dann halt bei mir, die Intimpflege habe ich dann übernommen. Und da geht man ganz klar auch in Studien davon aus, dass das einfach, das ist viel zu viel Verantwortung für ein Kind. Und natürlich auch diese Folgen, die dann bleiben, diese Scham und es ist die eigene Mutter, ne?
Na, also das frage ich mich gerade, weil man, also ich habe 2 Kinder und ich weiß zum Beispiel aus Gesprächen mit Pädagogen, dass man da dem großen Kind eigentlich nie sagen soll, pass jetzt mal auf deinen kleinen Bruder, deine kleine Schwester auf, du kümmerst dich jetzt drum. Weil wenn dann was passiert in dem Moment, diese Verantwortung einfach viel zu riesig ist für so ein kleines Kind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist einfach keiner, der die Verantwortung irgendwie abnimmt. Also, und wenn man ja auch bedenkt, wie viel Zuwendung Kinder in dem Alter noch brauchen. Wenn du sagst, du hast mit 7 irgendwie angefangen, dieses sich umsetzen und so. Ja, vielleicht bleiben wir so ein bisschen, wenn das für dich okay ist, auch auf der persönlichen Ebene. Vielleicht kannst du ja noch sagen, wie das für dich war und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du da so sozusagen die Hauptansprechpartnerin warst, die sich um deine Mutter kümmern musste.
Ja, also erstmal muss ich nochmal sagen, das ist auch genau das, was ich eben gemeint habe. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel auch weg bei Freunden war, hat das ja nie aufgehört. Ja. Diese, na klar, man ist aus dem Haus, aber man hat, wie du auch schon erkannt hast, diese Verantwortung immer noch. Ne? Zu deiner Frage, wie das dazu kam, bei mir hat sich das einfach so eingeschlichen. Ne? Also ich bin mit auch meinem Vater aufgewachsen. Mhm. Er war Marktleiter, also hat eine verantwortungsvolle Aufgabe auch. Also er war zu Hause, er war greifbar, ne? Aber wir haben uns die Pflege geteilt.
Mhm. Also ist es dann nicht nur in Familien so, wo dann jetzt meinetwegen die Kinder vielleicht, wo das Elternteil alleinerziehend ist und deshalb auch niemand anderes da ist, sondern sind das Mechanismen, die sich auch so in ganz konventionellen, sage ich jetzt mal, ne, Mutter, Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind, was auch immer, aber zwei Erwachsene und Kind, irgendwie einschleichen können?
Genau, das einschleichen ist das richtige Wort. Mhm. Und es waren natürlich aber auch, also innerhalb des Familiensystems waren ja noch mehr Personen involviert. Meine Oma, meine Cousine, viele Menschen, die das einfach dazu beigetragen haben, dass das so funktioniert.
Ne? Und hattest du dann in der Zeit dann irgendwie einen Ansprechpartner oder ist es quasi so mitgelaufen? Also Also ich habe ja selbst die Erfahrung auch gemacht, dass gerade so schwere Dinge in Familien, obwohl man es eigentlich ganz besonders laut ansprechen müsste, das meistens einfach übergangen wird. Ja, wie war das bei dir?
Ja, mir war das damals gar nicht so bewusst, erst im Rückblick. Mhm. Na, das haben wir sehr oft bei ehemals Pflegenden, dass sie sagen, in der Pflegesituation habe ich mich gar nicht so erkannt. Mhm. Und erst im Rückblick habe ich gemerkt, was mit mir los ist. Ich hatte natürlich diese Ängste. Damit bin ich nach außen gegangen. Und da muss ich sagen, oft war das Verständnis dafür nicht da.
Ja. Ist das so auch der Punkt, wo du mit deiner Initiative ansetzt, also darauf aufmerksam zu machen und vielleicht auch Verständnis zu wecken?
Genau, das ist auch der Punkt, warum es damals zur Gründung kam. So ein bisschen, ja, für mich selber meine Geschichte ja doch ein Stück weit zu verarbeiten und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen und zu schauen, was können wir besser machen. Mhm. Ne? Gar nicht so diese Anklage, aber schon, ja, dass es anders laufen kann.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, diese Frage, was können wir besser machen? Mhm. Was können wir denn zum Beispiel besser machen? Also wenn ich jetzt in irgendeiner Form als Erwachsener, na, sei es jetzt, ich bin eine Lehrperson oder vielleicht ist es auch einfach der Freund oder die Freundin von meinem Kind, dass ich so eine Situation mitbekomme.
Ja.
Also was kann ich denn da zum Beispiel machen, um ja so ein bisschen helfen, ohne aber jetzt auch über die Grenze hinauszuschießen, auf so jemanden zuzugehen?
Ja, also wir sagen immer gar nicht so groß denken, ne? Oder das ist auch so meins, immer dieses, es sind oft die kleinen Dinge, wenn ich da so an mich denke, dass ja, mir hätte das geholfen, einfach mal Zeit außerhalb zu verbringen mehr. Einfach die einfachen Dinge zu machen, schwimmen gehen. Meine Mutter konnte nie mit mir schwimmen gehen. Mhm. Ich habe gerade neulich eine ehemalige Nachbarin wieder getroffen. Sie hat sich mit meiner Mutter damals unterhalten und sie hat immer gesagt, Mensch, ich kann nie mit meiner Tochter schwimmen gehen. Ne? Und ich habe Angst, dass sie dadurch anders sich entwickelt. Ne? Und das sind so diese einfachen Sachen, dass man mit mir jemand zum Schwimmen geht oder zum Eis essen. Und ich glaube fest daran, dass es diese kleinen Dinge sind, die die Ängste abbauen. Weil oft ist es so, dass sich Familien nicht Hilfe suchen, weil sie dieses Bild im Kopf haben, oh, da kommt jetzt Hilfe von außerhalb und die wirken eingreifend. Ne?
Mhm.
Ja.
Also tatsächlich, dass ich dann als Außenstehender gar nicht so ein großes Fass aufmachen muss und hier jetzt irgendwie alle ansprechen, sondern vielleicht ganz behutsam, ohne dass es vielleicht sogar jemand merkt, sagen, komm, willst du nicht mal mit uns mitkommen auf einen Ausflug oder so und dann wirklich einfach nur einladen.
Ja, genau, das ist das, was es ausmacht.
Wenn ich jetzt sage, ja, stimmt, bei mir ist es so, oder ich merke, dass es in meiner näheren Familie, in meinem näheren familiären Umfeld so, gibt es denn da auch Stellen, also jetzt neben eurer Initiative, an die ich mich wenden kann?
Ja, die gibt es. Und man kann sich auch bei uns melden oder auf unserer Internetseite haben wir eine Liste von Anlaufstellen aufgelistet. Es gibt die Pausentaste. Das ist ein Projekt vom Familienministerium und da kann man sich melden. Die machen auch eine Telefonberatung und eine Online-Beratung. Es gibt das Projekt von den Kollegen Echt Unersetzlich von der Diakonie Berlin-Stadtmitte. Und dann gibt es noch die Allianz Pflegende Angehörige. Da gibt es eine AG Jump Junge Menschen mit Pflegeverantwortung in Hamburg, wenn wir schon mal in Hamburg sind. Genau. Also vereinzelt zu deiner Frage, gibt es Anlaufstellen, aber noch zu wenige.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das was du dir so wünschst, dass man das auch mehr in den Fokus rücken kann, was jetzt unsere Regierung betrifft? Also, dass man da auch sagt, wenn man jetzt, finde ich, wenn man die Pflegedebatte mitbekommt, dann geht es ja meistens um erwachsene Menschen, die sich halt um ihre älter gewordenen Eltern kümmern müssen.
Ja.
Also das steht ja so im Fokus.
Genau.
Nehme ich mir dann zum Beispiel, kann ich mir ein Pflegejahr als Auszeit nehmen, wenn meine Mutter im Sterben liegt oder so oder stark pflegebedürftig ist? Also dass man sowas hat wie Elternzeit, ne? Pflegezeit. Aber über sowas hört man ja in, zumindest im offiziellen, im lauten Diskurs so nicht so viel. Passiert da was oder wünschst du dir da, dass da so ein bisschen mehr passiert?
Ja, da wünsche ich mir und ich denke, ich spreche für meine Kolleginnen und Kollegen von Young Helping Hands. Wir haben vor, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, vor anderthalb Jahren haben wir einen Brief ans Gesundheitsministerium verfasst, mit ganz klaren Forderungen und haben sogar eine Antwort bekommen, aber für uns nicht zufriedenstellend, weil da auch nochmal ganz klar eigentlich eher auf die Situation von erwachsenen pflegenden Angehörigen eingegangen ist. Und auch so diese Anleitung, dass man Kinder und Jugendliche anleiten soll in Pflegekursen, wie man richtig pflegt. Also das kann auf keinen Fall die Antwort sein, finde ich.
Also die Antwort wäre dann zu sagen, guck mal, bist jetzt schon in der Situation, dann mach mal einen Kurs, dass das dann besser klappt? Oder
wie? Ja, finde ich absurd.
Das ist total absurd. Ja. Also das ist tatsächlich eine Idee.
Also die Antwort war halt, dass es ja schon Pflegekurse für Erwachsene gibt, um das jetzt, aber eben Erwachsene. Und wir reden von Kindern und Jugendlichen und da müssen ganz andere Ansätze her. Und es gibt in England schon Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, also viel mehr. Es gibt in England Festivals für junge Pflegende. Sowas brauchen wir hier in Deutschland.
Also auch einfach, dass man das, da sind wir ja wieder bei dem Thema Anerkennung, ne? Dass man das so ein bisschen in den Fokus rückt und dann auch sagt, vielleicht, ich weiß nicht, hilft das manchmal auch einfach, dass man sagt, guck mal, wir sehen euch, wir wissen, was ihr da macht und ihr seid nicht allein. Ist das dann auch so ein Kerngedanke?
Genau, das ist auch genau dieser Grundgedanke von unserer Initiative. Wir wollen sichtbar machen. Wir haben ein Lied von der Sängerin aus Hamburg, Turit Müller, Unsichtbar heißt es. Da geht es genau drum. Wir wollen Kinder und Jugendliche sichtbar machen, die pflegen.
Wie macht ihr das jetzt genau, dass ihr Kinder sichtbarer macht, die in solchen Situationen sind?
Wir gehen halt an die Öffentlichkeit, auch mit unserer Geschichte. Ne? Das ist auch immer ein... Also für mich, ich kann nur für mich sprechen, für mich war das damals ein enormer Schritt. Und natürlich auch so dieses Mensch, du gehst mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Und ich hatte vereinzelt auch, habe mich persönlich angegriffen gefühlt, ne? Wenn man in die Öffentlichkeit geht, wenn da auf einmal das Fernsehen kommt oder sowas, ne? Verfilmt deine Geschichte, das ist natürlich ein großer Schritt. Ne?
Ja. Wann hast du dich dazu entschlossen, dass du das machst? Also dass du sagst, ja, das was du hattest ja gesagt, also in der Situation selber hast du das ja noch gar nicht so gemerkt, weil das war ja noch Alltag. Irgendwie, ne?
Ja.
Und wann ist dir so bewusst geworden, dass es eben einfach nicht Alltag oder selbstverständlich ist? Und dann nochmal, wie sieht es denn eigentlich mit Statistiken aus? Ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt. Wie verteilt sich denn auch dieser Pflegeauftrag bei Kindern auf Jungs und Mädchen?
Nein, wir haben tatsächlich, ich glaube, 60% oder ich glaube oder 68, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall mehr Mädchen, die pflegen. Ne? Wir haben leider immer noch wenig Jungs oder ja auch ehemals pflegende Männer, die sich bei uns melden. Wir haben Gott sei Dank jetzt einen Mann bei uns in der Initiative, sehr engagiert. Wünschen wir und er sich auch, ne, noch mehr Menschen, noch mehr Männer.
Wie viele seid ihr jetzt eigentlich in eurer Initiative?
Wir sind mit mir sieben alles. Ehemals Pflegende.
Und seit wann gibt es die Initiative genau? Also in welcher Zeit ist die dann sozusagen so gewachsen?
Seit 2016.
Ah ja, okay, das ist ja auch noch gar nicht so lang.
Genau, am Anfang war ich alleine und dann ist meine Kollegin Janine dazugekommen. Ja. Genau. Und jetzt zum Schluss Mike, unser Mann.
Und sind das Leute aus allen Teilen von Deutschland oder seid ihr mehr so in deiner Ecke? Oder wie sind die dann auf dich zugekommen?
Genau. Erst waren wir nur Raum Norddeutschland und jetzt haben wir noch eine aus Bayern, Marion, hallo. Genau. Wie sind die auf mich zugekommen? Sie haben einen Artikel gelesen, einen Radiobeitrag gehört. Durch was wir erreichen wollen, durch öffentliche Arbeit auf uns, auf mich und damals noch auf mich und jetzt auf uns aufmerksam geworden.
Und dann, ich glaube, was wir gerade noch gar nicht so ganz genau beantwortet haben, jetzt, was ihr jetzt außer dieser Öffentlichkeitsarbeit auch noch macht, um darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß, ich bin zum Beispiel, du hattest ja gerade davon gesprochen, dass in Großbritannien, dass es da so Begegnungen gibt zwischen anderen pflegenden Jugendlichen und Angehörigen, die noch im Kindesalter sind, irgendwie als Minderjährigen. Ist das auch was, worüber ihr nachdenkt, dass man sowas vielleicht mal initiieren kann? Oder was genau, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja auch eine Agenda für dieses Jahr?
Ja, die haben 2020. Wir. Oh ja. Wir hatten jetzt gerade am Sonntag eine lange Besprechung, eine sehr erfüllende Besprechung. Und da haben wir natürlich ganz viele Ideen und müssen ein bisschen gucken, dass wir uns nicht verzetteln. Wir haben Fragen jetzt ab, ob es Bedarf gibt von ehemals Pflegenden. Mhm. Die können sich gerne bei uns melden. Wir wollen einen Zirkel des Austausches planen, also eine Selbsthilfegruppe oder ja, einfach ins Gespräch miteinander kommen. Das trifft es besser, weil Selbsthilfegruppe ist vielleicht ein bisschen angestaubt. Aber die Idee dahinter ist, genau, dass wir uns austauschen. Genau, und das wollen wir mit ehemals Pflegenden aufziehen.
Also dann bei ehemals Pflegenden, dann reden wir dann wahrscheinlich über Erwachsene, ne? Die dann irgendwie erstmal das zusammen sozusagen aufarbeiten, Gemeinsamkeiten finden, sich gegenseitig austauschen können, wie du das schon gesagt hast.
Genau.
Was wir jetzt gerade noch gar nicht besprochen haben, das würde ich auf jeden Fall jetzt gerne noch fragen, ist, du hattest ja selber gesagt, du bist ja mit deiner Mutter und deinem Vater aufgewachsen und bist dann aber ja trotzdem in diese Situation gekommen. Und vielleicht ist es ja auch ganz spannend für Elternteile, die jetzt hier mit Glück vielleicht zuhören und eine ähnliche Situation haben, dass man denen vielleicht auch irgendwas mitgeben kann, wie man da in so einer Situation das vielleicht auch hinbekommt, so ein bisschen Last von seinem Kind zu nehmen, also vielleicht auch psychische Last, weil wir hatten ja auch schon über diesen Verantwortungsaspekt gesprochen, den man da immer mit sich mitschleppt und die Sorge, die man sich macht irgendwie. Also ist da was, wo du jetzt aus deinem Erfahrungsschatz sagen würdest, das kannst du jetzt als Elternteil, als nicht erkrankter Elternteil irgendwie machen, um deinem Kind da zu helfen?
Also erstmal, unsere Botschaft ist ja, an Kinder und Jugendliche, du bist genauso richtig. Und ich glaube, das können wir auch und das wollen wir auch den Eltern mitgeben. Es darf alles sein und es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen.
Also, dass man einfach so ein bisschen offener auch damit umgeht, dass es jetzt kann, dass das nicht schambehaftet sein muss.
Genau,
Das finde ich tatsächlich auch einen ganz schönen Schlussgedanken. Vielleicht würde ich dir gerne doch noch eine weitere Frage stellen. Generell, was wünschst du dir jetzt irgendwie für die Zukunft? Also deine Initiative gibt es ja noch gar nicht so lange, aber trotzdem liest man ja doch mittlerweile schon öfter darüber. Also nach dem von mir gerade erwähnten Artikel im Wartezimmer bin ich halt noch auf andere gestoßen und merke, das ist ja doch ein Thema, das berührt. Deshalb habe ich dich ja auch eingeladen. Und das finde ich total schön, dass du da mit Aufmerksamkeit generieren kannst. Gibt es denn da irgendwie was du dir jetzt dann für die zukünftige Entwicklung, also für deine Initiative, aber auch für die Situation von Kindern, die ihre Angehörigen pflegen müssen, an sich irgendwie gibt, was du dir wünschst für die Zukunft?
Ja, Mut, darüber sprechen zu können und sich, wie ich schon gesagt habe, sich Hilfe zu holen und dass ein Einzelner was bewegen kann. Also das merken wir auch immer wieder bei uns. Es bringt sehr viel, darüber zu sprechen.
Ja, sehr schön, Julika. Also ich möchte das auch nochmal nach außen tragen. Also gar nicht mal jetzt auch nur auf den Bereich bezogen. Also wirklich, wenn ihr merkt, da ist was, das belastet, bitte alle miteinander darüber sprechen. Und Julika, magst du vielleicht noch zum Schluss, du hattest ja gesagt, dass man auf eurer Internetseite Informationen findet und auch Anlaufstellen und ihr ja selber auch eine Anlaufstelle seid, da eure URL nennen. Eure
das mache ich gerne. Also man findet uns unter www und dann young-helping-hands.de.
Genau. Also, falls jemanden kennt oder selber in der Situation ist, schaut gerne mal vorbei. Die Seite ist wirklich toll und gibt viele Informationen und Hilfestellungen. Und genau, jetzt möchte ich mich bei dir bedanken, Julika, dass du hier auch so offen über alles gesprochen hast, auch über deine eigene Situation. Das finde ich nicht selbstverständlich. Ja. Ich freue mich sehr über das tolle Gespräch, das wir hatten. Und ich wünsche dir noch viel Glück und Erfolg weiterhin mit deiner Initiative, dass noch mehr darüber erfahren.
Danke dir, Yvonne. Es war mir eine Freude, hier zu sein.
Wunderbar. Und du, lieber Hörer, wenn dir das Gespräch gefallen hat oder du noch andere Anregungen, Ideen oder sonst irgendwas hast, wie wir diesen Podcast noch besser machen können oder was wir noch für Themen beackern können, schreibt entweder hier einen Kommentar hin, hinterlasst uns jede Menge Sternchen, Sterne sind immer gut, oder schreibt mir direkt eine E-Mail an podcast@hügge-magazin.de. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.